wieder Interesse. Noch ich hatte, noch ich hatte Interesse. Und da haben wir uns in schönstem Deutsch, all diese 9 Jahre hindurch unterhalten. Und ich bewahre ihm ein dankbares Andenken, denn ich habe nie etwas Hässliches von ihm gehört. Und er war gebildeter als ein Durchschnittsvolksschullehrer, hat auch eine nette angesehene Stellung in der evangelischen Volksschule, man hat auch sehr nett behandelt, bis er dann weg musste. Viele Jahre lang hatten sie den Stundenplan so gelegt, dass er am Schabbat nicht zu unterrichten brauchte.
Sind Sie am Schabbat früher zum Beispiel ins Büro gegangen?
Ja.
Ja. Also Sie haben es nicht.
Ja, nein.
Und haben Ihre Eltern koscher geachtet? Und so?
Meine Mutter hat einen Kascher-Haushalt geführt, solange es im Kriege möglich war. Dann, mein Vater war Soldat und man konnte Pakete schicken. Und da hat eine nette Nachbarin gesagt, nun Frau Eisner, was wenn Sie... Ja, und nun wurde nicht mehr koscher geschlachtet vom Fleischer. Nun, also dann schicken Sie mal das Gebetbuch, hat sie dann gesagt. Hat meine Mutter eingesehen, es ist doch Unsinn, das so weiterzumachen. Und hat das so gekauft wie alle anderen, das Fleisch. Und es ist also nie mehr ein koscherer Haushalt zu Hause geworden. Aber bei dieser Familie Spier war es echt kascher. Aber es hat mich nicht beeinflusst. Es hat mich, mir war es egal, ob ich, Hauptsache es hat mir ganz gut geschmeckt, ob das kascher war oder nicht kascher, auch später bei meinen Studenten. Ich habe mir nie Lokale danach ausgesucht, höchstens ein jüdisches Lokal mir ausgesucht, wenn ich gehört habe, es gibt dort besonders gute Sachen. Nein, das habe ich nie gemacht. Das gibt es auch manchmal hier. Ich esse es nie. Aber sonst bin ich eben, war ich ganz, ganz frei von diesen Sachen. Hat natürlich die so fest verwurzelt sind, stehen natürlich auch innerlich oft fest dazu, zu all diesen Dingen. Ja.
Wie ist es gekommen, dass Sie mit Ihrer Frau Deutsch geredet haben? Ihre Frau hat doch sicher sehr gut Ivrit gesprochen.
Nein. Meine Frau hat von Polen her etwas Polnisch gekonnt und etwas Jiddisch gekonnt und kam mit 10 Jahren nach Deutschland in eine deutsche Schule und hat Deutsch gelernt. Aber meiner Frau merkt man an, dass Deutsch nicht ihre Muttersprache ist.
Aber was,
nicht längere
was
Zeit,
ist denn ihre Muttersprache?
Wahrscheinlich ein Gemisch aus Polnisch und Jiddisch, aber es ist da auch nicht mit der Muttersprache in dem Sinne gewesen, dass man sich daran sein Leben lang klammert. Aber nein.
Wie redet sie denn im Schlaf?
Ich glaube Deutsch. Ja, ist ja die Sprache, die sie doch im Laufe der Jahre am besten kennt. Ja, und sie liest ja auch nur Deutsch. Aber durch diese Anfänge des Hebräischen, sie kann viel leichter und besser Hebräisch als ich, aber nur im Sprechen, auch nicht im Schreiben oder im Lesen.
Ja. Wenn die Margot, die Geschäftspartnerin, auch wieder aus derselben Stadt war, ist klar, die haben miteinander auch nicht Hebräisch.
Nein, ja, die Margot war natürlich eine echte deutsche Jüdin und die konnte sehr gut Deutsch und alles Deutsch. Wir haben nie mit meiner Frau anders gesprochen als Deutsch, und wir sprechen auch mit unseren beiden Kindern Deutsch. Und auch bei Arzt, meine Frau, nie weigern können, denn es war ja auch die Sprache, mit der sie am besten, manchmal muss ich direkt lachen, wenn das Telefon kommt, Tochter am Apparat, und ich sage Mädele, wir sprechen nur Deutsch mit Sohn und Tochter, und der Sohn jetzt, natürlich sprechen sie nicht so gut Deutsch, wie ich es spreche. Ja, denn sie sind doch nicht in die Schule gegangen. Aber durch den Aufenthalt 2 Jahre in Deutschland, jetzt in München, und die relative Begabung meiner Tochter und Unterhaltungen mit mir und anderen, kann sie sich recht gut Deutsch sprechen. Aber beide Kinder lesen nicht Deutsch. Deutsche Bücher, sie lesen sie nur in Übersetzung. Ja. Entweder Englisch oder meistens viele Sachen in der
Hebräisch. Die Kinder werden doch jetzt Deutsch sprechen, auch diese Enkelkinder.
Nein, die Enkelkinder können nicht ein Wort mehr Deutschland.
Nach zwei Jahren Deutschland.
Ah, das ist vielleicht so viel. Sie können ein paar deutsche Worte, aber ich glaube, das ist.
Sind die in der englischen?
Ja, sie sind in der englischen Private School gewesen, ja. Und nein, da wird nicht viel davon bleiben, nein. Nur, dass ich mit dem Enkel, meinem Lieblingsenkel, der jetzt Offizier geworden ist, also Anfang 20 ist, spreche ich nur Englisch. Und mit den Enkelkindern werde ich auch Englisch sprechen, ja.
Aber Sie sind noch nicht Urgroßvater?
Nein. Das heißt, dem Alter nach könnte es schon sein, denn der älteste Enkel ist schon 24, ja. Aber noch nicht verheiratet. Und obwohl wir doch gar nicht so zeitig geheiratet haben. Mein Gott, wenn ich denke, dass es jetzt, 52 Jahre her sind, dass ich aus Deutschland weg bin. Und eigentlich ich weiß nicht, ob es die entscheidenden Dinge meines Lebens vielleicht doch nicht, weil ich schon geprägt war durch Schul- und Universitätsausbildung. Ja. Und ich habe immer gesagt, ich will auch mit meinen Kindern Deutsch sprechen, damit, wenn ich ihnen einmal etwas ganz privat zu sagen haben werde, wenn sie wichtige Fragen stellen, dann will ich es ihnen in meiner Muttersprache sagen können. Und sie sollen es so verstehen, und so ist es auch geblieben. Meine Kinder werden mich nie eine wichtige Frage fragen und sagen, aber erklär mir das vielleicht in Englisch. Herrscht das Deutsch absolut selbstverständlich vor, auch wenn sie natürlich nicht so gut Deutsch sprechen und kein Interesse haben. Sie lesen Thomas Mann, aber sie lesen es nicht in Deutsch. Und in Englisch oder in Hebräisch ist ja alles in Hebräisch übersetzt. Ja, ein seltsames Durcheinander.
Wie ist Ihre Tochter eigentlich in einen Kibbutz gekommen? Durch Heirat? Oder
ja, durch Heirat. Nein. Wie sie Abitur machte, lernte sie einen Jungen von der Schule her kennen, der ein paar Jahre älter war und schon nicht mehr da war. Und der war in diesem Kibbutz Beta Emek, der war ganz jung, der Kibbutz. Und dann haben sie bald geheiratet. Und da hat sie bald gemerkt, dann haben sie gesagt, aber Daniela, hast du eigentlich gar nichts gelernt? Nein, aber also jetzt sind sie gewusst und jetzt sie heiraten. Und aber nach ein, zwei Jahren kam sie mit einem Packen Bücher und sagte, jetzt bleibe ich 6 Wochen bei euch und dann mache ich eine Prüfung, um Volksschullehrerin zu werden. Und die Volksschullehrerprüfung hat sie bestanden und war in einer Reihe im Kibbutz, in der Kibbutz-Volksschule Lehrerin und dann sogar Leiterin. Und am Schluss hat sie gesagt, das genügt dir nicht. Und jetzt wird sie also anfangen, etwas in Chemie und Biologie zu studieren. Und das macht sie also bis heute. Ja, zwischendurch waren sie in Amerika und in England und also sprachlich ganz gut gelernt und rumgekommen ein bisschen.
Eigenartiges technische Interesse, ne? Dieses Naturwissenschaft.
Ja, naturwissenschaftliches Interesse. Aber dieser Offiziersneffe jetzt, ja. Wir haben schon gemerkt, der hat überhaupt keinerlei technisches Interesse. Wenn er aber etwas lernen wollte, was ist eigentlich? Ich habe gesagt, vielleicht kannst du Sprachlehrer werden. Du kannst schon Englisch. Vielleicht kannst du richtig Sprachlehrer werden. Aber er hat sich noch für nichts entschieden. Er hat doch noch 2 Jahre Militär vor mir. Nein, niemand von den Kindern hat einen besonderen. Ich habe auch keinerlei, bei allem, was ich mir vorgestellt habe, was ich werden könnte, niemals einen technischen Beruf. Niemals. Also niemals Ingenieur oder so. Lehrer schon vielleicht eher. Aber dann Anwalt. Ich weiß nicht, wieso mir das so nett. Und es gab wohl auch in unserem Bekanntenkreis sehr viele nette und feine Anwälte. Und sie sind da sehr viel angesehene jüdische Anwälte und jedenfalls habe ich auch gern Jura studiert.
Haben Sie sich dann im weiteren Leben bei der anderen Tätigkeit irgendwie noch juristische Interessen gewahrt?
Nein.
Oder nicht mehr?
Nein, wenn mich heute jemand fragt und sagt, es kommt mal vor, Sie haben noch mal Wissenschaft von Jura, sagen Sie mir, ich habe nicht die leiseste Ahnung über irgendetwas Juristisches, was mit hier zusammenhängt. Nichts. Gar jedes Interesse verloren. Dagegen für Bücher und Bibliothekssachen und so etwas habe ich mich weiter interessiert. Und ich habe nur einen Teil meiner Bibliothek hierher gebracht, die andere habe ich verschenkt an die Kibbutz. Und die Kibbutz-Bibliothek, oder hier ist eine hübsche Bibliothek im Haus. Und gerettet hat mich wahrscheinlich seelisch überhaupt, dass ich ein so eifriger Buchleser war. Ja. Und dass ich mich dadurch so ablenken konnte. Und ich erinnere mich, einmal in der Schule hat ein Lehrer gesagt, als er sprach über Lesen, es wird nicht genug gelesen und so weiter, guckte auf mich, sagte, Eisner, Sie werden immer lesen. Also, Sie werden immer lesen.
Und nach wie vor lesen Sie hauptsächlich Deutsch?
Nein, ich lese heute zum Beispiel Bücher über Facts, über den Krieg und all so etwas, lese ich viel lieber in Englisch. Ich will doch nicht Churchill in Deutsch lesen, oder? Und die deutschen Bücher sind ja doch im Grunde genommen in der Beziehung nicht gerade übermäßig wertvoll. Aber nein, aber wenn ich Thomas Mann lese, werde ich ihn nicht in einer englischen Übersetzung lesen.
Wissen Sie, dass vor relativ kurzer Zeit noch diese letzten Tagebücher freigegeben wurden? Also nochmal einen Schwung? Vor ein oder zwei Jahren?
Ja, ich hab nur ein Band. Aber diese persönlichen Sachen interessieren mich auch nicht so.
Ich habe es nur aus der italienischen Zeitung.
Aber ich kann nur sagen, er bleibt einer der ganz Großen in unserer Zeit, im Reich des Geistes. Und wenn man ihn also in seiner Muttersprache im Deutsch lesen kann, ist das eine schöne Sache. Ich weiß noch, wie ich, ja, Sachen so, bin ich, und ich habe noch etwas aus meiner Schule. Ich konnte offenbar gut vorlesen. Meine Mutter hatte das von meiner Mutter geerbt, die uns bei der Petroleumlampe während des Krieges, der Vater Soldat, hat sie meiner 14 Monate jüngeren Schwester und mir Grimmsche Märchen oder andere Haufsche Märchen oder sowas vorgelesen und konnte das sehr gut.
Keine Schwabsagen?
Des klassischen Altertums, nein, aber ich habe sie noch hier stehen. Und so hat es sie gegeben, obwohl ich war ein recht guter Schüler, und recht gute Schüler sind im Allgemeinen nicht sehr beliebt in der Klasse. Aber wenn ein Lehrer hereinkam, der einen anderen Lehrer vertreten sollte, das kam er mit einem Buch und lest, ja, was soll er mit uns machen, erkennst du? Da war es ganz regelmäßig. Also, wer von euch will vorlesen? Da war nie eine andere Stimme als Eisner vorlesen, ja. Und manche Lehrer haben auch, Spielmann hat gesagt, sie können aber gut vorlesen. Ja, das ist mir...
Das hätte sich vor Gericht gut angehört, mir, dann, die
vielleicht, ob das, obwohl die forensische Sprache etwas anderes ist. Aber hier habe ich im ersten Jahr meines Hierseins, habe ich noch in den Wintermonaten manchmal Deutsch. Es haben sich niemals sehr viele Leute gemeldet, weil ich auch nicht sehr mit dem Niveau heruntergegangen bin. Aber so etwas weniger als 10 haben sie. Aber ich habe es nicht weitergemacht. Ich habe dann auch Schwierigkeiten mit meiner Stimme gehabt. Dachte ich also, jetzt ist genug, jetzt sollen die Leute selbst lesen. Und es gibt ja auch genug. Deswegen habe ich nicht mehr vorgelesen. Aber ich habe gern vorgelesen als Schüler. Und
was Sie hier gelesen haben, waren es dann Gedichte oder war das aus Thomas
Mann? Thomas Mann zum Beispiel, also die Unterhaltung zwischen der königlichen Hoheit und die schönste Unterhaltung überhaupt gibt es, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, der königliche Hoheit und der jüdische Kinderarzt. Da ist, also, das ist etwas fantastisch gemacht. Der Großherzog erwartet eine Geburt nach Hause, und es ist gerade ein jüdischer Arzt in dem kleinen Ort, aber da kommt sie mit, ganz unwahrscheinlich, denn da ist doch Leibarzt und alles da. Und es stellt sich heraus, nach der Geburt, das Kind hat einen verkümmerten Arm. Und erst wird also der Leibarzt furchtbar abgekanzelt, ja, denn er hätte doch sehen müssen. Und dann mit besonderer Gnade, wenn lässt er kommen, denn man soll den Dr. Sammet. Dr. Sammet kommt herein. Und was sagen Sie? Sagt der königliche Hoheit.
Haben Sie den Text nicht da, sonst könnten Sie ihn lesen, wenn Sie Lust haben. Fände ich schön.
Warten Sie, ja.
Und auch noch auf einen Griff.
Ja.
Aussuchen, sicher. Ja.
Das war, vielleicht bin ich zu anspruchsvoll, aber ich weiß, was ich kaufen soll.
Ja. Na, die muss man doch sehen, es ist doch nicht schön so. Wie man Fleisch auch nicht eingeschnitten und eingepackt hat.
Und also jetzt weiß ich noch, aber gestern hatten wir einen netten Besuch und die brachten mir einen großen Strauß Blumen. Ich habe mich gedacht zu fragen, ob das vom Garten, von ihrem Garten oder so. Jedenfalls war so viel, dass ich meinem Mann gesagt habe, ich werde einen Teil unserer Nachbarn beglücken und werde auch jeden sein Sträußchen machen, wie ich habe. Und die haben sich so gefreut.
Ja, ist auch sehr, sehr schön, wirklich.
Also ich finde, Blumen ist das schönste Geschenk.
Finde ich auch, Maria.
Alles andere, was man kauft, kann gut sein und auch nicht. Aber Blumen ist für mich immer noch das Schönste.
Ja, ich habe es jetzt gefunden.
Haben Sie es gefunden?
Ich habe
hab doch aufgemacht, das Blumengeschäft 36, ja? Das sind über 40 Jahre.
Also ich werde ja...
Also über 50 Jahre, das ist alles. War das erste Blumengeschäft in Jerusalem.
Ja. So, wenn
ich
wir mal...
Ich hätte Ihren Mann gebeten, mir etwas, eine Passage vorzulesen, an die ich mich nicht mehr erinnerte.
Der Großherzog, die linke in der Hüfte, warf den Kopf zurück, streckte die rechte aus und bewegte sie, die Handfläche nach oben, mehrmals kurz und ungeduldig in der Luft hin und her. Ich erwarte eine Erklärung, eine Rechtfertigung, Herr Generalarzt. Ah, das werde ich über den Generalarzt, werde ich weglesen, das mit dem Doktor. Ja, dann hat er den Generalarzt abgefertigt und jetzt hat er den Doktor überbeinigen bekommen. Der Doktor, als er die Nachricht empfing, sagte wieder, ganz gern, und verfärbte sich sogar ein wenig, benahm sich dann aber ausgezeichnet. Zwar beherrschte er die Form nicht völlig und verbeugte sich zu früh schon in der Tür, sodass der Adjutant diese nicht hinter ihm schließen konnte, um ihm die Bitte zuraunen musste, weiter vorzutreten. Dann aber stand er frei und angenehm da und antwortete befriedigend, obgleich er die Gewohnheit zeigte, beim Sprechen ein wenig schwer mit zögernden Vorlauten anzusetzen und häufig, wie zu schlichter Bekräftigung, ein Ja zwischen seinen Sätzen einzuschalten. Er trug ein dunkelblondes Haar, sein dunkelblondes Haar bürstenartig beschnitten, und den Schnurrbart sorglos hängend. Kinn und Wangen waren sauber rasiert, ein wenig wund davon. Er hielt den Kopf leicht seitwärts geneigt und der Blick seiner grauen Augen sprach von Klugheit und tätiger Sanftmut. Seine Nase, flach auf den Schnurrbart abfallend, deutete auf seine Herkunft hin. Er hatte vom Frack eine schwarzen Frack eine schwarze Halsbinde angelegt und seine gewichsten Stiefel waren vom ländlichen Zuschnitt. Eine Hand an seiner silbernen Uhrkette hielt er den Ellenbogen dicht am Oberkörper. Jetzt komme ich gleich.
Danke.
Redlichkeit und Sachlichkeit waren in seiner Erscheinung ausgedrückt. Sie erweckte Vertrauen. Der Großherzog redete ihn ungewöhnlich gnädig an. Ein wenig in der Art eines Lehrers, der einen schlechten Schüler gewaltsam gescholten hat und sich mit plötzlicher Milde zu einem anderen wendet. Herr Doktor, ich habe Sie bitten lassen. Ich wünsche Auskunft von Ihnen in Betreff dieser Erscheinung an dem Körper des neugeborenen Prinzen. Ich nehme an, dass sie Ihnen nicht entgangen ist. Ich stehe vor einem Rätsel, einem äußerst schmerzlichen Rätsel. Mit einem Wort, ich bitte um Ihre Ansicht. Und der Großherzog, die Stellung wechselnd, endete mit einer vollkommenen schönen Handbewegung, die dem Doktor das Wort ließ. Doktor Sammet sah ihm still und aufmerksam zu, wartete gleichsam ab, bis der Großherzog mit seinem ganzen fürstlichen Benehmen fertig war. Dann sagte er, ja, es handelt sich also um einen Fall, der zwar nicht allzu häufig eintritt, der uns aber doch wohl bekannt und vertraut ist. Ja, es ist im Wesentlichen ein Fall von Atrophie. Ich muss bitten, Atrophie. Verzeihung, königliche Hoheit. Ich meine von Verkümmerung, ja. Sehr richtig, Verkümmerung. Das trifft zu. Die linke Hand ist verkümmert. Aber das ist unerhört. Ich begreife das nicht. Niemals ist dergleichen in meiner Familie vorgekommen. Man spricht neuerdings von Vererbung. Wieder betrachtete der Doktor still und Aufmerksamkeit diesen entrückten und gebietenden Herrn, zu dem ganz kürzlich die Kunde gedrungen war, dass man neuerdings von Vererbung spreche. Er antwortete einfach, Verzeihung, königliche Hoheit, aber von Vererbung kann in dem vorliegenden Fall auch gar nicht die Rede sein. Ach, wirklich nicht, sagte der Großherzog ein wenig spöttisch. Ich empfinde das als eine Genugtuung. Aber wollen Sie mir freundlich sagen, wovon denn eigentlich die Rede sein kann? Ganz gern, Königliche Hoheit. Die Missbildung hat eine rein mechanische Ursache, ja. Sie ist bewirkt worden durch eine mechanische Hemmung während der Entwicklung des Fruchtkeimes. Solche Missbildungen nennen wir Hemmungsbildungen. Ja. Der Großherzog horchte mit einem ängstlichen Ekel. Er fürchtete sichtlich die Wirkung jedes neuen Wortes auf seine Empfindlichkeit. Er hielt die Brauen zusammengezogen, den Mund geöffnet. Seine beiden in den Bart verlaufenden Furchen schienen noch tiefer hindurch. Er sagte, Hemmungsbildungen. Aber wie in aller Welt, ich kann nicht zweifeln, dass jede Sorgfalt angewandt worden ist. Hemmungsbildungen, antwortete Dr. Sammet, können auf verschiedene Weise entstehen. Aber man kann mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass in unserem Falle, in diesem Falle, das Amnon die Schuld trägt. Ich muss bitten, dass das Amnon, das ist eine der Eihäute, königliche Hoheit. Ja, und unter gewissen Umständen kann sich die Abhebung dieser Eihaut vom Embryo verzögern und so schwerfällig vor sich gehen, dass sich Fäden und Stränge zwischen beiden ausziehen. Amniotische Fäden, wie wir sie nennen, ja. Diese Fäden können gefährlich werden, denn sie können ganze Gliedmaßen des Kindes umschlingen und umschnüren, können zum Beispiel einer Hand völlig die Lebenswege unterbinden und sie allenfalls amputieren, ja. Mein Gott, amputieren. Man muss also noch dankbar sein, dass es nicht zu einer Amputation der Hand gekommen ist. Das hätte geschehen können. Ja, Aber es hat mit einer Missabschnürung und infolge davon mit einer Atrophie sein Bewenden gehabt. Und das war nicht zu erkennen, nicht vorauszusehen, nicht zu verhindern. Nein, königliche Hoheit, durchaus nicht. Es steht ganz fest, dass niemanden irgendwelches Verschulden trifft. Lass mal, geh uns nicht runter. Solche Hemmungen tun im Verborgenen ihr Werk. Wir sind ohnmächtig ihnen gegenüber, ja. Und die Missbildung ist unheilbar. Die Hand wird verkümmert bleiben. Ein völliger Ausgleich wird sich nicht herstellen. Das nicht, sagt er behutsam. Aber auch die verkümmerte Hand wird sich doch verhältnismäßig ein wenig entwickeln. Oh ja, das immerhin. Wird sie brauchbar sein, gebrauchsfähig, beispielsweise zum Halten des Zügels oder zu Handbewegungen, wie man sie macht. Brauchbar, ein wenig, vielleicht nicht sehr. Auch ist ja die rechte Hand da, die ganz gesund ist. Wird es sehr sichtbar sein? Fragte der Großherzog und forschte sorgenvoll in Dr. Sammets Gesicht.
Sie sind nicht böse, wenn ich Sie unterbreche, denn ich möchte meinen Mantel noch essen.
Ja, ich komme, das ist nicht mehr lang, immer der Augenblick. Sehr auffällig wird es die Gesamterscheinung sehr beeinträchtigen, meinen Sie?
Ich nehme deine Serviette mit.
Viele Leute, antwortete Dr. Sammet ausweichend, leben und wirken unter schwereren Beeinträchtigungen. Ja. Der Großherzog wandte sich ab und tat einen Gang durch das Gemach. Ich bin nun unterrichtet, Herr Doktor. Ich danke für Ihren Vortrag. Sie verstehen Ihre Sache. Das ist keine Frage. Warum leben Sie in Grimburg? Warum praktizieren Sie nicht in der Residenz? Ich bin auch jung, Königliche Hoheit. Bevor ich mich in der Hauptstadt einer Spezialpraxis widme, möchte ich mich noch ein wenig umtun und auf alle Fälle üben. Das bietet ein Landstädtchen wie Grimburg. Sehr ernst, sehr respektabel. Und das Spezialgebiet, die Kinderkrankheiten, Königliche Hoheit. Ich beabsichtige, Kinderarzt zu werden, ja. Sind Sie Jude? Fragte der Großherzog, indem er den Kopf zurückwarf und seine Augen zusammenkniff. Ja, Königliche Hoheit. Ah, wollen Sie mir noch eine Frage beantworten? Haben Sie Ihre Handherkunft je als ein Hindernis auf Ihrem Wege, als Nachteil im beruflichen Wettstreit empfunden? Ich frage als Landesherr, dem die bedingungslose und private, nicht nur amtliche Geltung des paritätischen Prinzips besonders am Herzen liegt.
So, darf ich Ihnen Shalom sagen?
Ich komme gleich.
Alles Gute. Wie lange bleiben Sie hier?
Noch bis übermorgen.
Ich komme gleich.
Wir sehen uns wahrscheinlich.
Ich komme gleich nachher. Gleich.
Also vorlesen kann mein Mann. Ich freue mich, dass Sie so gute Gesellschaft haben. Dass Sie ein bisschen abgelenkt
haben. Jedermann im Großherzogtum, antwortet Dr. Sommer, hat das Recht zu arbeiten. Aber dann sagte er noch mehr, setzte beschwerlich an, ließ ein paar zögernde Vorlaute vernehmen, indem er auf eine linkisch-leidenschaftliche Art seinen Ellbogen wie einen kurzen Flügel bewegte und fügte mit gedämpfter, aber innerlich eifriger und bedrängter Stimmung hinzu. Kein gleichstellendes Prinzip, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, würde je verhindern können, dass ich inmitten des gemeinsamen Lebens Ausnahmen und Sonderformen erhalten, die in einem erhabenen oder anrüchigen Sinne von der bürgerlichen Norm ausgezeichnet sind. Der Einzelne wird gut tun, nicht nach der Art seiner Sonderstellung zu fragen, sondern in der Auszeichnung das Wesentliche zu sehen und jedenfalls eine außerordentliche Verpflichtung daraus abzuleiten. Man ist gegen die regelrechte und darum bequeme Mehrzahl nicht im Nachteil, sondern im Vorteil, wenn man eine Veranlassung hat, mehr als sie zu ungewöhnlichen Leistungen hat. Ja, ja, wiederholte Dr. Sommer. Es war die Antwort, die er mit zweimaligem Ja bekräftigte. Gut, nicht übel, sehr bemerkenswert wenigstens, sagte der Großherzog abwägend. Etwas Vertrautes, aber auch etwas wie eine Ausschreitung schien ihm in Dr. Sommers Worten zu liegen. Er verabschiedete den jungen Mann mit den Worten: Lieber Doktor, meine Zeit ist gemessen. Ich danke Ihnen, diese Unterredung, von Ihrer peinlichen Veranlassung abgesehen, hat mich sehr befriedigt. Ich mache mir das Vergnügen, Ihnen das Albrechtskreuz dritter Klasse mit der Krone zu verleihen. Ich werde mich Ihrer erinnern. Vielen Dank. So? Sie kannten es nicht?
Nein? Ich habe es als Kind mal von meinen Eltern vorgelesen. Ja. Wir müssen nur, glaube ich, jetzt...
Schade.